Radio Salü, die Martina Straßenshow.
Tada! Da bin ich wieder, Urlaub vorbei. Ferien im Saarland auch vorbei, fast quasi alles vorbei, auch der Sommer, glaube ich, weil das die letzten Tage war ja nicht so schön. Aber ich kann mich erinnern, war das letztes Jahr oder vorletztes Jahr, wo wir so einen tollen September hatten, wo das nochmal so richtig heiß war. Deshalb, ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Ich krieg ja nie genug vom Sommer. Also für mich könnte es ja immer Sommer sein und Herbst. Also Frühling und Winter sind nicht so meins, aber Sommer und Herbst, Und das kommt jetzt ja noch, ne? Also ich kriege jetzt noch ein bisschen Sommer und ganz viel Herbst mit goldenem Laub und bunten Farben und Kastanien und spektakulären Sonnenuntergängen. So wünsche ich mir das. Gut, aber da sind wir jetzt ja noch nicht. Wir sind ja jetzt noch quasi im Spätsommer. Ich habe im Urlaub eine Menge gelesen, wie das so ist. Und weil es auch bei uns in der Bretagne ein bisschen geregnet hat, also ein bisschen ist süß, also wie überall in Europa war auch da das Wetter durchwachsen, sag ich mal. Wir hatten auch ziemlich blöde Tage, wo es wirklich von morgens bis abends immer wieder geschauert hat, sodass man eigentlich nicht viel unternehmen konnte. Deshalb haben wir alle viel gelesen, also meine Tochter und ich zumindest. Und eines der Bücher, die ich gelesen habe, hat mich total fasziniert. Das spielt in Neuseeland. Und ich weiß nicht, ob es dieses neuseeländische Setting war, was ich atemberaubend fand, oder ob es einfach die Sprache des Autors war, die ich auch atemberaubend finde. Es ist auf jeden Fall ein großartiges Buch. Ich hatte den Autor bisher noch nicht auf dem Schirm. Und habe ihn jetzt für mich entdeckt und Gott sei Dank hat er noch ein paar mehr Bücher geschrieben. Aber ich stelle euch jetzt erstmal das eine, was ich im Urlaub gelesen habe, vor. Ein richtig gutes Buch habe ich gelesen in der Urlaubswoche, in der ersten Urlaubswoche von mir. Und das hat mich richtig überrascht. Ich habe mir eigentlich gar nicht so viel davon versprochen, aber als ich mir die Leseprobe runtergeladen habe auf mein E-Book, da war ich von der ersten Sekunde an fasziniert. Das Buch heißt Kerbholz und ist von Carl Nixon. Der ist Neuseeländer und schreibt Romane, Kurzgeschichten und Dramen und hat gleich mehrere Preise gewonnen. Und sein erster Roman Rocking Horse Road war auch in Deutschland ein Riesenerfolg. Das Buch stand 2012 4 Monate lang auf der Krimi-Zeit-Bestenliste. Der hat noch einige andere geschrieben, aber ich hatte überhaupt noch nichts von ihm gelesen. In Kerbholz geht es um eine britische Familie, die stürzt an der dünn besiedelten Westküste Neuseelands mit dem Auto über einer Klippe in die Tiefe. Nur die drei Kinder auf dem Rücksitz überleben den Unfall. Nach 2 Tagen werden sie von 2 Outlaws gerettet, die mitten im Buschland eine abgelegene Farm betreiben. Schnell stellt sich heraus, dass die vermeintlichen Retter ein paar günstige Arbeitskräfte suchen und die Kinder einfach mitnehmen. Und schon bald führt jedes Kind seinen ganz eigenen Kampf ums Überleben und die Freiheit. Und im fernen England macht sich ihre Tante auf die Suche nach den Verschwundenen. Die ersten Sätze habe ich natürlich auch für euch. Das Auto mit den 3 schlafenden Kindern verließ die Erde. Vom Rand der bewaldeten Steilküste, an der sich die vom Regen glatte Straße in die so tückische Kurve krümmte, bis hinab zum reißenden Fluss am Fuß der Klippen, waren es fast 20 Meter. Es schien kein Mond in dieser Nacht. Niedrige, bleierne Wolken verdeckten den Himmel. Für den Bruchteils, eines Augenblicks, hing das Auto wie schwebend in der Luft. Sehr bald würden die Kinder anfangen zu fallen. Hinab auf die Wipfel der Bäume, hinab auf das zwischen den Felsbrocken entlangrauschende Wasser, der Zukunft entgegen. Es ist ein ganz fantastisches Buch. Es ist anders als alles, was ich bisher gelesen habe. Das mag an der Kulisse Neuseelands liegen, das mag aber auch an dieser Schreibweise von Carl Nixon liegen. Das ist wirklich ein richtiger, packender, psychologisch präziser Roman über die Bedeutung von Familie und das Überleben in einer unwirtlichen Natur mit der wilden Westküste Neuseelands als eine der Hauptfiguren. Es ist großartig. Ich kann es euch nur empfehlen. Unbedingt lesen, gibt es als E-Book und auch als gebundenes Buch. Carl Nixon, Kerbholz, ist bei Kulturbooks erschienen. Ja, also Lesen und Urlaub sind ja Dinge, die für mich unmittelbar zusammengehören. Ich kann da wirklich stundenlang irgendwo an einem schönen Platz sitzen mit einem guten Buch oder am Strand liegen und so lange lesen, bis ich mich wieder eincremen muss und dann geht's wieder von vorne los. Also es ist wirklich toll und ich hoffe, ihr habt im Urlaub auch so viel Lesespaß gehabt wie ich. Jetzt kommen wir mal zu meinem Urlaubsland. Ich war ja in der Bretagne Und auch ziemlich lange diesmal, 3 Wochen, weil wir uns gesagt haben, naja, also für diese ganze Fahrerei darunter, Frankreich ist ja echt riesig, lohnt es sich nicht für 2 Wochen. Also bleiben wir gleich 3. Haben wir es mal krachen lassen. Sind mal 3 Wochen geblieben. Ich fand's toll und würde es jederzeit wieder machen. Und deshalb geht die Post von Martina auch an mein neues Lieblingsurlaubsland. Liebe Bretagne, was hatten wir eine schöne Zeit bei dir. Gut, zugegeben, die Fahrt war anstrengend und lang, 12 Stunden mit kleinen Pausen, aber es hat sich gelohnt. Ich liebe deine Landschaft, das Raue, Wilde, das, was dich eben ausmacht. Deine Strände sind nicht so geleckt wie in Italien und nicht so bestuhlt wie in Spanien. Sie sind manchmal ganz klein und versteckt und manchmal erreicht man sie nur über die Felsen. Oder sie sind lang und dünig, ein Paradies für Surfer. Manchmal sehen sie aus wie an der Nordsee mit viel Sand, Muscheln und Wind. Das Wetter war wie überall in Europa zu der Zeit wechselhaft und auch wir hatten lange Tage mit Regen. Trotzdem haben wir es uns gemütlich gemacht in unserer Ferienwohnung und haben verdammt gut gegessen. Einige Male typisch bretonisch mit viel Fisch, dann wieder mal selbst gekocht und hey, was soll ich sagen, deine Patisserie, deine Plätzchen, Croissants, Torten und Kuchen waren so mega, dass ich mich wirklich beherrschen musste. Wir haben Städte entdeckt, Kapellen besichtigt und die dicken Steinmauern bestaunt, aus denen deine Häuser gemacht sind. Wir mochten den rauen Charme der Bretonen und haben uns in deine Hafenstädtchen verliebt. Manchmal fühlte ich mich stark an das Buch »Das Salz auf unserer Haut« erinnert. Das spielt nämlich in Concarneau, genau da, wo wir waren, und erzählt die leidenschaftliche Liebesgeschichte zwischen einem wortkargen Bretonen und einer charmanten Pariserin, die seit ihrer Kindheit Urlaub dort macht. Ganz oft habe ich einfach nur so da gesessen und habe mir das Meer angeschaut. Von unserer Wohnung aus konnte man es sehen. Ich habe mir vorgestellt, wie die Kelten und die Wikinger an deiner Küste gelandet sind und war froh, dass ich heute hier bin und nicht vor 600 oder mehr Jahren. Bei dir gibt es an jeder Ecke gelebte Geschichte und das hat mir sehr gefallen. Wir kommen garantiert wieder und freuen uns auf dich. Bis dahin, liebste Grüße, deine Martina. Es ist ja immer so, dass man im Urlaub so zwischendurch, habt ihr das auch, so einen Moment lang mal so eine Heimwehphase hat. Habe ich in jedem Urlaub, wo ich denke, boah, jetzt wäre ich aber doch dann gerne zu Hause. Jetzt möchte ich gerne in mein Bett, wahlweise auch gerne in meine Badewanne. Also so Momente, wo man so ein bisschen Sehnsucht nach zu Hause kriegt. Ich weiß dann nie, woran das liegt, ob es dann einfach zu viel alle auf einen Haufen. Ich meine, Mann, Kind, Hunde, irgendwann, der Raum ist halt kleiner. Irgendwann gehst du dir dann schon mal auf die nicht vorhandenen Nüsse. Wenn du dann auch noch schlechtes Wetter hast, geht das schon mal schneller. Und es passiert mir in jedem Urlaub, dass ich einen Moment lang mein Zuhause vermisse. Und ich frage mich jedes Mal, woran das liegt. Ich glaube, es liegt auch an den Menschen, also an den Menschen, mit denen du sonst zusammen bist, mit deinen Kollegen, mit Freunden, mit Nachbarn. Die sind ja alle weg. Das ist auf der einen Seite mal toll, aber auf der anderen Seite, ja, vermisst man sie dann doch irgendwie, weil du kannst dich halt nicht austauschen. Also ich mit meinem Mann, ja, und mal mit unserer Vermieterin und mal mit einem anderen Gast, aber nicht so. Und da können 3 Wochen dann schon wieder lang sein. Mein Freund Arne habe ich auch vermisst und Gott sei Dank ist der jetzt wieder da. Und der hat gesagt, ich soll nicht weich werden, weil ich gesagt habe, ich habe ihn vermisst im Urlaub.
Ja.
Was?
Was sagst du immer? Und dann willst du irgendwie Geld oder Liebe oder was auch immer möchtest du dann immer haben.
Liebe, ja. Genau. Da ja. Bin ich ja bei dir genau richtig. Du, brauche ich alles gar nicht. Ich hatte einen traumhaften Urlaub auch ohne dich. So.
Oh, ihr wart in der Bretagne.
Ja, es war mega. Also ich habe ja ein neues Fanland sozusagen. Also Bretagne ist ja sowas, was ich echt großartig finde. Einziges Manko neben tollem Meer, tollen Städtchen, leckerem Essen.
Ich muss mal nachfragen. Für mich als Geografie-Legastheniker,
bitte.
Frankreich,
ja,
oder?
Natürlich. Ja, natürlich. Aber riesig. Also du kannst die Bretagne, das ist so ein, Frankreich ist ja echt nicht so dicht besiedelt, außer in Paris vielleicht. Aber Das ist echt alles so weit auseinander. Wir waren in der Nähe von Concarneau und das war echt schön da. Aber, also das Einzige, wo ich echt sage, damit hatte ich ein Problem, ich spreche null Französisch. Und die Franzosen in der Bretagne sprechen auch nicht unbedingt Englisch mit dir.
Da hat irgendjemand zu dir gesagt, voulez-vous coucher avec moi?
Ja, mein Mann, aber sonst keiner.
Oh, bitte. Da hört ja deine Tochter auch zu. Hör mal auf mit sowas.
Ja, du hast doch damit angefangen, außerdem kann sie auch kein Französisch.
Mach weiter.
Ja, Mensch. Mach weiter. Sie versteht doch nichts. Also Fakt ist, Ich fand das sehr anstrengend, weil da hast du schon mal so einen Moment, wo du in einem Restaurant bist und da steht ein Kellner an deinem Tisch, belebtes Restaurant am Strand, und der versteht leider kein Englisch. Du denkst so, okay, aber wir sind schon noch in Europa, nicht etwa irgendwo in Vietnam oder so, sondern das ist Tatsache. Die Franzosen sind da gnadenlos, glaube ich. Aber
ich glaube, in Vietnam kann man übrigens ganz gut Englisch sprechen, aber das nur nebenbei.
Ich war noch nie da. Aber das war echt hart. Also da musst du wirklich dann schon, ja, musst du eigentlich Französisch können. Ich hätte jetzt, könnte jetzt ja sagen, ich lerne das mal.
Ja.
Aber ich weiß aber genau, selbst wenn ich es jetzt sage, ich mache es sowieso nicht. Von daher sage ich es lieber nicht. Ja. Wie ist denn mit dir? Kannst du Französisch?
Was hast du denn dann bestellt? Ja, ach so, ja, sprechen. Kann ich.
Ja.
Ich kann ein bisschen sprechen. Das Schlimme ist, ich kann sehr gut Fragen stellen. Ich kann bloß immer die Antwort dann nicht verstehen.
Ja, super, ganz toll, Arne.
Ich habe im Abitur habe ich 14 Punkte. Boah. In der, ja, 14 Punkte. Ich kann heute noch sagen, je m'appelle Arne.
Ja, das ich kann ich auch.
Ich kann jetzt leider wegen des fortgeschrittenen Alters kann ich nicht mehr die großen Zahlen. Deswegen kann ich nicht sagen, wie alt ich bin.
Ja, die sind ja auch voll kompliziert in Frankreich, finde ich, Zahlen.
Absolut, ja.
Du, ich nehme mir das trotzdem mal vor, weil das war bestimmt nicht das letzte Mal in der Bretagne. Und nächste Woche sprechen wir darüber, wo du hinfährst demnächst. Okay?
Ach, das kann ich dir schon jetzt gleich sagen.
Nein, das verrätst du jetzt gleich nicht.
Mach's nächste Woche.
Ja, tschüss.
Tschüss.
Ja, schön, dass er wieder da ist. Mich freut das auf jeden Fall. Und ich habe ihn ein bisschen vermisst. Ich sagte es ja schon. Jetzt gucken wir mal, was die Promis diese Woche so gemacht haben. Von Adele habe ich was sehr Lustiges gehört. Die hat jetzt eine Kaffeeentzugskur gemacht. Also sie hat jetzt, nimmt sie keinen Kaffee, also kein Koffein mehr zu sich. Will sie nie wieder tun, weil das ja auch ganz, ganz schädlich ist. Oh. Was alles nicht schädlich ist, oder? Da kriegst du doch die Krise. Also jetzt Adele kein Kaffee mehr und sie sagt, diese Entzugserscheinungen, die ich bei dem Koffeinentzug hatte, hatte ich noch nicht einmal, als ich aufgehört habe mit dem Rauchen. Ja, dann muss es heftig gewesen sein. Mal gucken, was sonst so los war in der Welt der Promis. Diese Woche haben wir erfahren, dass der beliebte Fernsehliebling, Modedesigner, Shopping-Queen-Moderator Guido Maria Kretschmer seinen Vater verloren hat. Er trauert um Erich Kretschmer, der Mitte August mit 87 friedlich eingeschlafen sein soll. Auf Instagram hat Guido Maria geschrieben, in der vergangenen Woche hat mein so geliebter Vater seine Flügel ausgebreitet und ist von uns gegangen. Mein Vater war voller Liebe, Gutmütigkeit und Herzlichkeit. Die Beisetzung hat genau vor einer Woche stattgefunden, und zwar in Guidos Heimatgemeinde bei Warendorf in Westfalen und im engsten Freundes- und Familienkreis. Und Guido hat extrem an seinen Eltern gehangen und ist zusammen mit seinen Geschwistern eine ganz eisenharte, fest verwurzelte Familie. Und die haben sich jetzt vorgenommen, dass sie der Mama beistehen in dieser schweren Zeit, obwohl sie selber alle sehr unter dem Tod des Vaters leiden. Schlagersängerin Helene Fischer hat diese Woche bewiesen, dass sie eigentlich vor nichts zurückschreckt. Die hat ja einen kleinen Unfall gehabt in dem Konzert in Hannover und war vor 14.000 Fans quasi zusammengebrochen, weil ihr eine Schaukel an die Stirn geknallt ist und hatte da so einen Schmiss über der Nase. Jetzt hat sie sich erstmals sehen lassen seit dem Unfall. Die hat ja eine kleine Sommerpause mit den Konzerten gemacht und man sieht tatsächlich noch in der Nähe von Helenes linkem Auge eine Narbe. Und das kann noch ein bisschen dauern, sagen die Experten. Da muss sie noch ein bisschen mit Schminke handeln, damit man die nicht mehr so sieht. Aber jetzt ganz ehrlich, ich meine, so eine Narbe kann auch zu einem Markenzeichen werden, oder? Eine ganz große Überraschung hat man auf diesen Fotos aber auch gesehen, denn da trägt sie tatsächlich einen Ehering. Den hat man noch nicht an ihrer Hand gesehen. Jetzt ist der also da. Da scheint irgendwas passiert zu sein bei ihr. Oder sie hat ihn einfach vorher nicht getragen. Das kann ja auch sein. Schauspielerin Simone Tomalla ist ja bekannt für ihre spitze Zunge und auch Glückwünsche können süße Spitzen enthalten. Handballtorhüter Silvio Heinevetter überraschte diese Woche mit Baby-News. Er hat berichtet, dass seine Freundin Antonia Alberding, Studentin aus Kassel, ihr erstes Kind erwartet. Und jetzt hat sich auch seine langjährige Ex-Freundin, Schauspielerin Simone Tomalla zum Nachwuchs geäußert. Die beiden waren immerhin 12 Jahre lang ein Paar. Die Simone hat gesagt, ja, herzlichen Glückwunsch, alles Liebe und vor allen Dingen ganz viele Glückwünsche an den Langschläfer. Ja, das war so eine kleine Anspielung daraus, dass das mit dem Ausschlafen dann mit Kind wohl erstmal länger nichts sein wird. Tja, so sind sie, die Frauen, ne? Manchmal so von hinten durch die Brust ins Auge klar machen, dass man das ja eigentlich vielleicht doch nicht ganz so toll findet. Aber vielleicht überinterpretiere ich da auch nur. Mal sehen. Ich habe noch einen Fernsehtipp für euch, auf den ich mich sehr freue. Ich habe diesen Film schon mal gesehen, weil ich die Reihe einfach absolut liebe. In Wahrheit heißt sie und spielt im schönsten Bundesland der Welt, nämlich hier bei uns im Saarland. Und diese Woche kommt eine Wiederholung, die dann auch in der ZDF-Mediathek zu sehen ist. Und genau die wollte ich euch vorstellen, weil das ist nämlich echt eine tolle, ein toller Teil dieser Reihe. Und ja. Das solltet ihr euch, wenn ihr es noch nicht geguckt habt, unbedingt angucken. Aber ich kann solche Dinge ja auch zweimal sehen. In Wahrheit blind vor Liebe. Und diese Reihe, die führt ja ins schönste Bundesland der Welt, nämlich zu uns ins Saarland. Und da gibt es ja diese Aussichtsplattform an der Saarschleife. Und genau dort im Wald wird die Leiche von Camille Bartel gefunden. Die junge Frau, die als Putzfrau arbeitete, wurde erst nach ihrem gewaltsamen Tod hier abgelegt. Gegenüber den Kommissaren Judith Mohn und Freddy Breyer bemüht sich ihr Neuwitwer Erik so gar nicht um einen Ausschluss aus dem möglichen Täterkreis. Unerwartet plötzlich entwickelt sich der Fall dann, als sich herausstellt, dass Judiths entfremdete Mutter Karen die Tote kannte. Eine völlig neue Spur ergibt sich, als den Ermittlern bewusst wird, dass die tote Camille nur bei älteren alleinstehenden Frauen geputzt hat. Und zudem sind die älteren Damen alle todunglücklich, weil sich ihre neue Internetliebe nicht mehr bei ihnen meldet. Ein Belgier, dem sie Vertrauen und vor allen Dingen viel Geld geschenkt haben. Das rückt plötzlich auch die Ermordete in ein völlig anderes Licht. Und wie sich herausstellt, wird ausgerechnet Judiths Mutter zum Schlüssel für die Lösung. Das ist der 7. Fall des Teams aus Saarlouis und der kreist um dieses Liebesthema Love Scamming, also Liebesbetrug. Und das ist eine ganz perfide, fiese Angelegenheit, wo die Opfer wirklich gedemütigt und auch teilweise dann eben beraubt werden und ausgenutzt werden. Denn statt der neu ersehnten Liebe entsteht dann ein finanzielles Desaster. Ich kann ihn euch nur empfehlen. Sehr gut inszenierter Fall mit einer ziemlich bitteren Schlussnote und kommt heute Abend 19:45 im ZDF in Wahrheit blind vor Liebe. Und dann natürlich auch in der ZDF-Mediathek zu sehen. Ich freue mich sehr über meinen Gast heute. Das ist eine Autorin, die ich sehr, sehr mag und deren Bücher ich sehr, sehr, sehr gerne lese. Anna-Maria Kaspari ist bei mir und es geht um ihre Trilogie. Da sind jetzt 2 von erschienen, einmal Ginsterhöhe und einmal Perlenbach. Beides wunderbare Bücher und ich sage herzlich willkommen, liebe Anna-Maria Kaspari in der Martina Straten Show.
Hallo Frau Straten, ich freue mich sehr, dass ich heute bei Ihnen bin.
Und wie ich mich erst freue, ich habe Ihre Bücher verschlungen, Ginsterhöhe gibt's ja schon ein bisschen länger. Das hat mich total fasziniert, lassen Sie uns mal über dieses Buch zuerst sprechen. Erzählen Sie doch mal ganz kurz, worum geht's?
Geht um das Dorf Wollseifen, das in der Eifel gelegen hat, neben der Nazi-Ordensburg Vogelsang. Und davon wissen gar nicht so viele Leute, weil Vogelsang ist eben als Ordensburg bekannt. Und das Dorf, das ist in Vergessenheit geraten, weil ihm die Nachbarschaft zu den Nazis, also im wahrsten Sinne des Wortes, zum Verhängnis geworden ist.
Und Sie beschreiben das in dem Buch auch so gut, wie es war damals in Wollseifen, als diese Ordensburg aufgebaut wurde von den Nazis. Das heißt, die einen fanden es gar nicht so schlecht, die anderen fanden es ganz furchtbar, in diesem Zentrum zu stehen, ne, vom Nationalsozialismus eigentlich. Was hat Sie inspiriert, diese Geschichte aufzuschreiben? Waren Sie da, haben Sie gesagt, das muss ich mal in einen Roman einbinden oder was war so der Ausschlag?
Ich bin durch einen Hinweis meines Sohnes da hingekommen. Ich hatte selber auch gar nicht so viel Ahnung davon. Und als ich dann das erste Mal da spazieren gegangen bin, rumgelaufen bin, mir das Ganze angeguckt habe. Das ist heute, sie haben Teile des Dorfes wieder aufgebaut. Was heißt Teile? Die Kirche, die Fassade der Kirche ist wieder aufgebaut und das Erdgeschoss der Schule. Und da ist eine sehr, sehr sehenswerte Fotoausstellung drin, wo man sich angucken kann, wie das Dorf früher ausgesehen hat. Und als ich das gesehen habe und als ich die Atmosphäre da gespürt habe und immer Vogelsang im Blick hatte dabei, da hat mich das Thema nicht mehr losgelassen. Mhm. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren eben.
Jetzt muss ich mal fragen für all die, die es nicht wissen, warum ist dieses Dorf denn dann so quasi verschwunden, also Wollseifen?
Das ist 1946 von den Briten, das war die Besatzungsmacht damals, als Truppenübungsplatz genutzt worden. Die haben, man muss sich das also so vorstellen, im Krieg hat natürlich Wollseifen auch jede Menge abgekriegt, weil die wirklich so in diesem strategischen Dreieck zwischen der Urftalsperre, der Naziburg und einem Flughafen gelegen haben. Da sind da auch Bomben gefallen. Und die Bewohner, die hatten dann nach Ende des Krieges schon angefangen, ihre Häuser wieder aufzubauen. Und es war eigentlich 1946 schon wieder fast Alltag eingekehrt. Und dann haben die Briten beschlossen, da einen Truppenübungsplatz zu machen und haben das ganze Gelände zum Sperrgebiet erklärt. Und die Einwohner mussten innerhalb von 3 Wochen im Sommer 1946 ihre Häuser und das ganze Dorf räumen.
Lassen Sie uns mal über den zweiten Teil sprechen, über Perlenbach. Das Buch, das gerade rausgekommen ist, spielt ab dem Jahr 1865, also bedeutend früher als Ginsterhöhe. Worum geht's da in Perlenbach?
Ja, das ist ein bisschen eine ungewöhnliche Reihenfolge. Die ist daraus entstanden, dass, als ich Ginsterhöhe geschrieben habe, erst die Idee überhaupt zu einer Trilogie aufgekommen ist. Und deswegen habe ich gedacht, es muss auch die Geschichte vorher abgedeckt werden und habe dann eben ein Prequel sozusagen geschrieben mit Perlenbach. Und in Perlenbach, da geht es um 3 Personen, von denen einer der Vater des Protagonisten in Ginsterhöhe ist. Und es geht um deren Leben, um ihre Träume, um ihre Wünsche und wie das alles sich fügt. Und es geht bis zum Jahr 1905 dann.
Das spielt in der Gründerzeit. Das ist eine unglaublich spannende Epoche. Was hat Sie so sehr fasziniert an dieser Zeit?
Ich fand den Widerspruch so spannend. Also auf der einen Seite industrielle Revolution und es sind große technische Erfindungen gemacht worden, Neuerungen entstanden. Und auf der anderen Seite haben die Menschen in einem ganz, ganz engen Regel- und Vorschriftenkorsett gelebt und die Standesunterschiede waren unglaublich groß. Und das war eine ganz, ganz schwierige Zeit für die Menschen und ja für Wissenschaft und Fortschritt vielleicht eben auch eine Aufbruchszeit, eine großartige Zeit.
Da ist eine Frau, die Ärztin werden will, ein Junge, der ein ungebundenes Leben fernab der Fabrik seines Vaters führen möchte, ein Bauerssohn, der Armut seines Heimatdorfes entfliehen möchte. Das sind total tolle Charaktere, die Sie da beschreiben. Ganz tiefe Figuren. Wie kommen Sie zu den Personen in Ihren Büchern?
Das sind Themen, mit denen ich mich auch beschäftige. Also mit der Luise zum Beispiel, die gegen alle Widerstände der damaligen Zeit, wo es eigentlich gar nicht auch ging, Ärztin werden will. Da habe ich mich zugegeben sehr identifiziert mit, weil in die Zeit ja auch die Gründung des Allgemeinen Deutschen Frauenvereins fällt und weil erste Fortschritte für Frauen erzielt werden. Und dann habe ich mir gedacht, dann ist eine gute Vertreterin für diese Zeit ein Mädchen, das das Unmögliche wahr macht und obwohl es gar nicht an die Uni kann, dann eben aber doch Ärztin wird. Und das ging eben damals nur, indem man nach Zürich ging und da an der Universität waren Frauen schon zugelassen. Und die anderen beiden Figuren, Wilhelm, wie gesagt, der Bauernjunge, der Vater vom Protagonisten aus Ginsterhöhe, natürlich haben auch die Bauern die haben ja auch Träume und Wünsche gehabt. Und gerade diese kleinen Höfe in der Eifel, die nicht genug zu essen hergaben für die großen Familien, die waren ja auch, die waren trotz der harten Arbeit ja auch ein Nährboden für Träume. Und Träume, die wurden damals in dieser Schicht so erfüllt, dass das Nächsthöhere angestrebt wurde. Und das war Tuchfabrikation, die zwar schon auch auf dem absteigenden Ast war, aber doch immer noch viel mehr Wohlstand sicherte als das als die
als der Hof, ja klar. Das spielt in der Eifel in einem Dorf, also in Monschau beginnt es im Prinzip 1867. Da sind drei Kinder, die schwören sich ewige Freundschaft und träumen davon, den Zwängen ihrer Zeit zu entfliehen und ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Eine Trilogie, Frau Kaspari, von der ich jetzt zwei Bände gelesen habe. Beide gefallen mir außerordentlich gut. Ich mag diese Beschreibungen, die Art, wie Sie dieses karge, schwere Bauernleben beschreiben. Wo sind denn Ihre eigenen Wurzeln? Wo kommen Sie her?
Meine eigenen Wurzeln liegen im Rheinland. Ich bin in Köln geboren. Mein Vater war Arzt, dem ist Perlenbach auch gewidmet. Der hat bestimmt auch zu der Figur von Luise viel beigetragen.
Genau, weil das ja die Frau, die Ärztin werden möchte, ja.
Und ich bin aber in einem Bauerndorf in der Nähe von Köln groß geworden. Und daher kommt meine Affinität zu Bauern, zu Landwirtschaft und solchen Dingen.
Man merkt Ihren Büchern an, dass Sie sich unglaublich gut in andere Zeiten reinversetzen können. War das immer schon so? Haben Sie sich das erarbeitet? Oder was hilft Ihnen dabei?
Ich habe mir das ehrlich gesagt, ich habe das vorher nicht gewusst, Ich habe relativ spät angefangen zu schreiben. Ich bin 20 Jahre im Verlag gewesen und habe Lektorat gemacht und Programme gemacht und habe eigentlich nie gedacht, dass ich schreiben wollte. Und dann habe ich auf Bitte einer befreundeten Lektorin, weil ihr fehlte noch was fürs Programm, und da habe ich dann so einen kleinen Unterhaltungsroman im Taschenbuch geschrieben und habe gemerkt, dass mir das Spaß macht, mich da auszutoben, mir Menschen auszudenken, weil Menschen interessieren mich und es interessiert mich, was die Zeit, in der die Menschen leben, mit ihnen macht und wie sie anders sind dann als wir heute vielleicht oder wie sie gleich sind oder was zu vergleichen ist und was eben ganz anders. Und dann habe ich bei Ginsterhöhe entdeckt, was es mir für eine unglaubliche Freude macht, da so tief einzutauchen in Zusammenhänge, die man eigentlich von der Schule her noch zu kennen glaubt, jedenfalls so ungefähr. Und dann, da kommen ganz andere Sachen bei raus, als man die in seinem Wissensfundus drin hat. Das macht mir so eine große Freude. Bei Perlenbach war ein bisschen das Problem, dass ich natürlich leider keine Zeitzeugin hatte, wie so bei Ginsterhöhe, ich so befragen konnte. Aber da bin
haben
ich
Sie
dann,
trotzdem hingekriegt.
Ich habe mich dann versucht zu erinnern, was ich aus der Kindheit noch wusste, von dem, was meine Oma vielleicht erzählt hat, was meine Uroma, die 106 geworden ist und lange gelebt hat, also da war ich schon 14, als sie gestorben ist, was die so erzählt haben, und dann habe ich mir das daraus und aus den Archiven und den Quellen natürlich rausgesucht.
Es ist Ihnen wunderbar gelungen. Man fühlt sich in diese Zeit zurückversetzt. Mir hat super viel Spaß gemacht zu lesen. Zwei Bücher über Dörfer in der Eifel. Also eigentlich ist es ein Dorf, das heißt Wollseifen. Und die Bücher heißen Ginsterhöhe und Perlenbach. Und man fühlt sich in diese Zeiten zurückversetzt. Ich habe ganz viel an meine Großeltern denken müssen, als ich das gelesen habe. Es geht um einfache bäuerliche Art aufzuwachsen. Es geht um die Gründerzeit, da spielte Perlenbach. Und Frau Kaspari, Trilogie heißt ja 3. Das freut mich sehr, dass es noch einen dritten Teil gibt. Dürfen Sie schon sagen, um was es da geht?
Ja, ich kann Ihnen auch schon den Titel sagen.
Ich freue mich.
Der dritte Band wird Schlehengrund heißen und spielt in den Jahren 1950 bis 1975 im Dorf Empgen. Das ist heute ein Ortsteil von Niedeggen und war damals halt ein eigenes Dorf an der Grenze zur Zülpicher Börde.
Mhm.
Also im Flachland eigentlich schon wieder. Und ich sitze schon dran und ich habe Embken mir deshalb ausgesucht, weil es da vor dem Krieg eine große jüdische Population gegeben hat, die dann von den Nazis ausgemerzt worden ist. Und nur eine Familie hat es geschafft, ins Ausland zu entkommen. Und mich interessiert sehr, wie diese Dörfer in den Jahren nach dem Krieg, also so in der ersten Nachkriegszeit, so in den 50er Jahren, 60er Jahren, damit umgegangen sind und darauf reagiert haben, dass ja so nahe Nachbarn auf einmal nicht mehr da waren und wie die überhaupt das damals aufgefasst haben, dass die dann weggeschickt worden sind, zumal es ja in dieser Zeit auch noch reichlich Nazis gab, die in Amt und Würden gesessen haben in den 50er und 60er Jahren. Und die Familien Lintermann und Simoni, also aus Ginsterhöhe, die verschlägt es eben nach Embken und die kaufen da einen Hof und die sitzen dann mitten im Geschehen.
Okay, spannend. Ich finde das so toll, dass wir diesen Figuren immer wieder begegnen, auf die ein oder andere Art und Weise. Mal nach vorne gesehen bei Perlenbach, dann nach hinten gesprungen, jetzt in dem Neuen. Und wann erscheint das dritte?
Das wird nächstes Jahr im Frühherbst erscheinen.
Super. Wie ist es denn mit Lesungen? Kann man sie irgendwo sehen und lesen hören in der nächsten Zeit?
Also ich lese hauptsächlich, muss ich sagen, bisher in der Eifel und im Aachener Raum vor allen Dingen und natürlich hier um Erftstadt herum, wo ich wohne. Die nächste Lesung ist am Dienstag, nächste Woche am Dienstag, in Aachen in der Buchhandlung Worthaus.
Und dann geht's wieder los Ende September, Oktober, ne?
Und dann geht's Ende September, Oktober weiter mit den Lesungen und den Abschluss dieses Jahr bildet eine Lesung in Monschau auf der Litteifel für dieses Jahr, aber ich habe auch schon für nächstes Jahr Lesungen gebucht.
Super. Und wir würden uns freuen, wenn Sie mal ins Saarland kommen. Vielleicht hört uns ja jetzt eine Buchhandlung und sagt, Mensch, die Frau Kaspari wollen wir auch hier haben. Ich würde mich sehr freuen und natürlich kommen.
Ich würde mich auch sehr freuen. Also ich würde sehr, sehr gerne im Saarland lesen. Ich habe kürzlich eine 5-tägige Radtour durchs Saarland gemacht und muss sagen, ich bin ganz begeistert.
Schön hier, ne?
Ja. Sehr schön.
Das freut uns. Wir wünschen Ihnen, also ich vor allem, der Rest, der uns jetzt gerade hört, ganz bestimmt auch, einen ganz schönen Tag. Und ich hoffe, wir hören uns dann zum neuen Buch nochmal.
Ja, das kann ich Ihnen fast schon versprechen.
Das war's für mich. Schön war's mit euch. Und natürlich gehe ich nicht ohne den Spruch der Woche. Der kommt in dieser Woche von Paolo Coelho. Ich liebe diesen Mann. Der hat so tolle Bücher geschrieben und so wahnsinnig kluge Sprüche. Der von heute ist, wenn es dich deinen Frieden kostet, dann ist es zu teuer. Damit hat er recht. Ich hoffe, dass nichts euren Frieden kostet und dass ihr eine gute Zeit haben werdet. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr diesen Podcast abonniert. Das heißt, wenn ihr auf dieses Folgen klickt oder Abonnieren in eurem Podcast-Feed, dann werdet ihr immer benachrichtigt, wenn es eine neue Folge der Martina Straten Show als Podcast gibt. Und ja, dann verpasst ihr nichts. Ich würde mich freuen, wenn ihr das macht und wir hören uns im nächsten Podcast wieder nächste Woche. Bis dahin passt ihr bitte ganz gut auf euch auf.
Radio Salü, die Martina Straten Show.